Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Daniel hat es eben schon angefangen, alles hat Konsequenzen. Wenn klein Daniel Mist baut, dann hat das Konsequenzen von seinem Vater aus. Aber es geht auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Wenn ich jetzt heute Morgen in Jogginghose hier stehen würde, hätte das wahrscheinlich die Konsequenz, dass der eine oder andere mich nicht ganz so ernst nehmen würde. Wenn ich zum Nachbarn renne, da drüben, und die Scheibe einschlage, dann hat das Konsequenzen für meine Hand. Die wird dann wahrscheinlich bluten und wehtun. Und es hat Konsequenzen rechtlich und finanziell. Ich muss die Scheibe bezahlen und habe wahrscheinlich eine Anzeige wegen Vandalismus und Hausfriedensbruch am Hals. Aber auch auf einer anderen Ebene, wenn ich zu jemandem sage, du bist hässlich, das wird wahrscheinlich Konsequenzen in seinen Gedanken über sich und auch über mich haben. Und ganz einfach, wenn ich jemanden boxe, kriegt er einen blauen Fleck. Ganz einfache Rechnung. Es sind jetzt eine ganze Menge negative Beispiele, es gibt natürlich auch positive Konsequenzen, aber heute geht es leider um ein paar negative. Und zwar um die Konsequenzen der Gottesferne. Bevor wir uns die Konsequenzen anschauen, die wir bei Jona finden, nochmal eine kleine Wiederholung. Ich nehme euch nochmal mit rein in das, was in den ersten 4 Versen bei Jona passiert ist, was in der ersten Predigt vorkam, für alle, die nicht da waren und für alle Vergesslichen. Genau, der Prophet Jona hat einen Auftrag bekommen. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Ganz klarer Auftrag. Und Jona hat 2 Möglichkeiten gesehen. Erstens, das hätte für ihn lebensbedrohlich werden können. Das waren seine Feinde, die hätten ihn umgebracht, wenn das ihnen nicht gefallen hätte, was er ihnen erzählt. Zweite Möglichkeit wäre gewesen, die kehren um, hören auf das, was Gott ihnen zu sagen hat, und Gott verschont sie. War auch nicht Jonas größter Wunsch, der wollte, dass seine Feinde untergehen. Deswegen hat er sich selbst eine dritte Möglichkeit gebastelt, und zwar, er ist weggelaufen. Und er ist weggelaufen zum weit entferntesten Ort, hat Daniel eben auch schon gesagt, zum weit entferntesten Ort der damals bekannten Welt, nach Spanien. Weiter hätte er nicht kommen können, außer er hätte Amerika gekannt, aber das wusste er damals noch nicht. Und das Problem an der Sache war, dass er nicht weggelaufen ist vor seinen Feinden und auch nicht weggelaufen ist irgendwie vor seiner Angst, sondern er ist weggelaufen vor Gott selbst. Und das war das große Problem daran. Was er sich genau dabei gedacht hat, wissen wir auch nicht so ganz. Man könnte eigentlich erwarten, dass ein Prophet, ein Mann Gottes, eigentlich weiß, dass man vor Gott nicht weglaufen kann. Aber er hat es trotzdem zumindest versucht. Und das Fazit dieser ersten 4 Verse war, es hat sich nicht gelohnt. Vor Gott wegzulaufen lohnt sich einfach nicht. Denn je weiter Jona von Gott weg war, desto mehr ging sein Leben den Bach runter. Das haben wir sowohl im Text gesehen, als auch an dem geschichtlichen Verlauf. Und wir haben auch festgehalten, dass Gott aber trotz Jonas absoluten Ungehorsam und eigentlich dieser großen Frechheit ihm nachgegangen ist. Und das aus ziemlich großer Liebe und gleichzeitig um seine Macht zu zeigen und seinen Plan trotzdem zum Ziel zu führen. Und genau da steigen wir jetzt ein. Ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn wir den Text lesen. Jona 1, Abvers 5 bis 11. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gegangen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe, wo kommst du her, aus welchem Land bist du, von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, da er es ihnen gesagt hatte. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun? Gott, ich bitte dich, dass du diesen Text uns ganz klar machst, was du damit sagen möchtest, welche Konsequenzen da drin stecken. Und wenn irgendwas in meinem Skript noch nicht drin steht, bitte ich, dass du es trotzdem jetzt durch mich sagst und dass es bei allen, die es hören, dass es da ankommt, so wie du es möchtest. Amen. Wir fangen wieder vorne an, wie immer. Vers 5, wir machen das in kleinen Schritten, beginnt mit: Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien. Gott hat jetzt seine Macht gezeigt in Form von einem Sturm. Und apropos, Gott zeigt seine Macht, jetzt sehen wir Menschen da drin, die diese Macht ordentlich zu spüren bekommen. Die Crew von dem Schiff, auf dem Jona gerade fliehen will. Diese Männer haben richtig Angst, richtig Angst. Die kennen Gott nicht, die sind also Gottes fern, die haben Gott auch noch nie gekannt. Und deshalb sind sie völlig ängstlich und hilflos. Das Erste, was wir sehen in diesem Text, gar nicht an Jona, sondern an diesen heidnischen Schiffsmännern: Was passiert, wenn man Gottes fern ist? In so einer Situation, in so einem Sturm, völlig hilflos und ängstlich. Und das können wir gleich noch am Verhalten von den Männern beobachten. Erstmal zu dem Sturm. Der Sturm ist ja nicht aus Zufall da. Gott hat ihn geschickt. Und ich habe mich da kurz gefragt, können wir uns das überhaupt vorstellen? Also könnt ihr euch überhaupt vorstellen, dass Gott einen Sturm schickt? Also viele haben schon ein großes Problem damit zu sagen, Gott lässt Dinge zu, die in meinem Leben schlimm sind oder die mir nicht gefallen. Aber zu sagen, Gott hat den Sturm geschickt, selber, das ist für manche Menschen schon ein Grund zu sagen, mit dem Gott will ich absolut nichts zu tun haben. Gott schickt einen Sturm und das gefährdet viele Menschen und nicht nur Jona. Das, was wir in Vers 5 sehen, ist, dass von den Konsequenzen des Ungehorsams von Jona nicht nur er selbst betroffen ist, sondern auch völlig fremde Personen, die eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben. Jetzt können wir eben sagen, also wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann der sowas tun? Ein gerechter, guter Gott. Und das auch noch vorsätzlich. Und tatsächlich, wir lesen hier, Unschuldige leiden an dem Vergehen eines Einzelnen. Unschuldige, in Anführungszeichen, was die Sünde betrifft, wissen wir, da gibt es keine Unschuldigen, aber zumindest Unschuldige an der speziellen Situation, die gerade besteht. Also die Schiffsleute konnten nichts dafür, dass Jona ungehorsam war. Aber das ist schon immer so gewesen, dass Ungehorsam gegenüber Gott weitreichende Konsequenzen hat. Die Sünde von einem Menschen führte zum Tod von allen. Das schreibt Paulus so im Römerbrief. Und das sehen wir auch an ein paar Beispielen. Abraham war ungehorsam gegenüber Gott, hat sich selbst um seinen Nachwuchs gekümmert, anstatt zu vertrauen, dass Gott sein Versprechen einhält. Die Folge, die Konsequenz war, dass sein Sohn und dessen Mutter, die Magd von Abraham, in die Wüste gehen mussten. Die konnten überhaupt nichts dafür, dass Abraham ungehorsam war, aber die haben nachher die Konsequenzen mitgetragen. Ehebruch von David hatte noch viele weitere Sünden als Folge und hat am Ende zum Tod von Menschen geführt, die absolut nichts damit zu tun hatten. 10 von 12 Männern, die Kanaan auskundschaften sollten, hatten kein Vertrauen in Gott. Und das führte dazu, dass das ganze Volk den Mut verloren hat und nachher alle in der Wüste gestorben sind. Aber ein bisschen mehr vielleicht für uns. Stellt euch vor, wenn ein Ehepartner einen Seitensprung hat, daran leidet der selber vielleicht sogar am wenigsten. Aber sein Partner und seine Kinder erst recht, die leiden sehr darunter. Unter den Konsequenzen von dem Ungehorsam dieses einen Menschen. Brauchen gar nicht anzufangen von Kriegen, wo sich der Egoismus von einer Person auf Hunderttausende auswirkt, die überhaupt nichts dafür können. Und so weiter und so fort. Ungehorsam hat Konsequenzen und die können verheerend sein und auch lebensbedrohlich für Beteiligte, aber auch eben für Unbeteiligte. Und ich möchte, dass wir uns das bewusst sind. Wir können uns da als Christen nicht rausnehmen. Klar, wenn unser Leben in Gottes Hand liegt, dann ist unsere Ewigkeit nicht mehr gefährdet. Aber unser Ungehorsam, der immer wieder auftaucht, hat trotzdem noch Konsequenzen. Das müssen auch wir als Christen wissen. Und bei Jona führt das jetzt dazu, dass einige ziemlich starke Männer anfangen, um ihr Leben zu schreien. Und da ist jetzt spannend, was sie tun in dieser Angst und Hilflosigkeit. Da steht weiter, die schreien ein jeder zu seinem Gott. Also jeder von diesen heidnischen Männern schreit zu seinem eigenen Gott. Eigentlich fast wie heute, die Menschen verändern sich nie wirklich. Gott zeigt seine Macht und die Menschen rennen irgendwas anderem hinterher. Jeder rennt zu seinem hinterher, jeder hat so seinen eigenen Gott gehabt und das ist heute immer noch so. Jeder hat so seine Idee, was jetzt gerade gut wäre, woran man sich festhalten könnte. Und das trotzdem, dass dieser Sturm eigentlich ja, gerade Gottes Macht zeigt. Und in Römer 1 können wir das schon lesen, habe ich mich daran erinnert, weil wir gerade in der Jugend Römer durchgehen. In Römer 1 steht schon, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Also diese Schiffsleute konnten in diesem Sturm sehen, da ist ein gewaltiger Gott dahinter. Damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen kriechenden Tieren. Paulus hält unmissverständlich da fest, die Menschen konnten Gott schon immer in der Schöpfung erkennen. Das konnten auch diese Schiffsleute. Gottes Macht war schon immer sichtbar, aber die Menschen haben sich das so hingedreht, wie es ihnen halt besser gefallen hat. So auch diese Seeleute. Ich meine, was die Leute heute alles anbeten und wovon sich Menschen irgendwie Glück und Bewahrung versprechen, fängt an bei so einer Buddha-Figur, bei Steinen, Pflanzen, aber auch Staatsoberhäuptern, also Menschen. Was nicht alles angebetet wird, weil man sich irgendwie eine Rettung davon verspricht. Aber nicht Gott, der eigentlich das alles geschaffen hat, der noch viel weiter darüber steht. Das ist also das erste Merkmal von der Hilflosigkeit dieser Männer, weil sie von Gott fern sind. Sie klammern sich an alles Mögliche, weil sie nicht mehr wissen, wohin. Und an dem Punkt, wo sie dann merken, dass das gar nicht klappt, da versuchen sie es plötzlich irgendwie selber auf die Reihe zu bekommen. Steht weiter, und sie warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so doof war. Rein physikalisch war das, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, das hat auch schon vorher vielleicht sogar ihn selber und anderen das Leben gerettet. Das Schiff wird leichter, geht nicht so schnell unter. Also von daher physikalisch logisch. Aber das spiegelt das Verhalten der Menschen wieder super wider. Und auch das lässt sich prima heute beobachten. Ja, uns gleitet das aus der Hand. Beispiel, uns gleitet das Klima aus der Hand. Wir versuchen jetzt irgendwie Stellschrauben zu stellen, emissionsfreie Schafe und Kühe zu züchten, alle ein bisschen weniger Auto zu fahren. Es kommt eine Krankheit, wir packen uns alle Stoff vor den Mund und berühren uns weniger. Die Leute beschweren sich über teure Preise, man schmeißt dann irgendwie 300 Euro Energiepauschale hinterher. Das sind ja alles gute Versuche und vieles davon hat wirklich einen Sinn. Aber das sind alles Versuche, die eine Lage in den Griff zu bekommen, die man nicht in den Griff bekommen kann, wenn man Gott aus der Rechnung lässt. Man kann viel machen, Leute, man kann wirklich viel machen. Und unser Auftrag von Gott ist auch, mit der Welt etwas anzufangen, mit dem, was wir haben, etwas anzufangen. Aber das wird halt nichts, wenn wir Gott da rauslassen. Wenn wir Gott rauslassen, dann landen wir genau da, wo wir mit der Welt jetzt gelandet sind. Und diese Schiffsleute haben Gott eben genauso rausgelassen. Die hatten ihre privaten Götter, haben gemerkt, das funktioniert nicht und haben es dann versucht, irgendwie selber auf die Reihe zu kriegen. Aber auch das bringt ihnen jetzt keine Rettung. Und wenn ich das so lese, denke ich, also denen muss doch irgendjemand sagen, dass Gott ihre einzige Rettung ist. Geht doch irgendjemand dahin und sagt denen doch irgendwas. Also da ist doch ein Prophet. Geh doch dahin und sag denen endlich, was ihre Rettung wäre. Und dann merke ich, dass ich das aber auch zu mir selber sagen könnte. Ich sehe meine Freunde, Bekannte, da funktionieren Beziehungen nicht, die laufen Geld hinterher, sonst irgendwelche Lebensmittelpunkte, die halten sich an allem Möglichen fest. Und ich denke, die brauchen den Herrn, sagt das doch jemand. Aber ich könnte genauso gut sagen, Jonathan, du bist derjenige, der weiß, dass sie den Herrn brauchen, geh doch hin. Genau. Und manchmal habe ich dann gemerkt, dass nicht nur in meinem Namen Jona drinsteckt, sondern auch in meinem Leben. Jona hat nämlich folgendermaßen reagiert. Wir haben es eben schon gelesen. Aber Jona war hinunter in das Schiff gegangen, lag und schlief. Der pennt. Also ist es zu glauben? Der schläft wirklich, während die anderen da oben um ihr Leben kämpfen. Also wie gleichgültig kann man eigentlich sein? Also man müsste sowas erwarten wie, Jona schwitzte Wasser und Blut und schrie zum Herrn. Oder Jona sprang auf und half den Schiffsleuten, das Schiff zu retten. Aber nix. Der pennt. Der schläft einfach. Vielleicht erinnert ihr euch dran, dass wir in der letzten Predigt ein Wort genauer angeschaut haben, das so viel übersetzt heißt wie herabgehen oder fallen oder auch sterben. Das taucht hier jetzt zum dritten Mal in Jona auf. Er war hinuntergegangen in das Schiff. Er fällt immer tiefer. Also nicht nur, dass er von Gott wegläuft, ihm sind jetzt auch noch sein eigenes Leben und das Leben der anderen völlig egal. Das wird immer schlimmer mit Jona. Die Entfernung von Gott bringt ihn in eine Müdigkeit, die extrem gefährlich ist. In eine Gleichgültigkeit, die extrem gefährlich ist. Und wir sehen hier eben auch wieder vom Text her, dass diese Gleichgültigkeit ein Schritt bergab in seinem Leben ist. Gefährliche Müdigkeit. Als ich das aufgeschrieben hatte, habe ich gedacht, das kommt mir bekannt vor. Kommt euch das bekannt vor? Ja, tatsächlich. Ist schon ein bisschen her. Aber ich habe es dann auch relativ zufällig sogar gefunden, letzte Woche. Am 20. März hat der Daniel eine Predigt gehalten mit der Überschrift Tödliche Müdigkeit. Hört euch die Predigt nochmal an. Ich habe sie dann nochmal angehört. Die geht ein bisschen in eine andere Richtung als das, was wir bei Jona sehen. Aber ich will nochmal auf das Beispiel, was Daniel da am Anfang der Predigt aufgegriffen hat, nochmal aufgreifen. Und zwar hat er da gesagt, wenn wir uns Filme anschauen, dann sehen wir sehr oft in so Filmen, dass irgendwann der Superheld angeschossen auf dem Boden liegt und kurz davor ist, die Augen zu schließen und zu sterben, beziehungsweise einzuschlafen. Und dann kommt irgendjemand und sagt, du darfst jetzt die Augen nicht zumachen, bleib wach, wenn du jetzt einschläfst, wachst du nie wieder auf. Und genau das ist auch geistlich so. Ab und zu kommt man in solche Situationen, wo man einfach mal die Augen zumachen will. Es ist einfach alles anstrengend. Man will sich einfach mal für einen kurzen Moment hinlegen und schlafen. Kann gefährlich sein. Lasst uns mal ein, zwei Menschen der Bibel anschauen, die dieses Problem hatten mit der Müdigkeit und danach ein bisschen über uns selber nachdenken. Das erste Beispiel ist Elia, 1. Könige 19, wer das mal nachschlagen möchte. Der Elia hat gerade miterlebt, wie Feuer vom Himmel gekommen ist, wie Gott Feuer vom Himmel regnen lassen hat und hat gemerkt, wie Gott gezeigt hat, dass er größer ist als alle. Größer als die Baalspriester, größer als der König. Daraufhin wird Elia aber dann verfolgt und es steht dann über ihn. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können. Und er sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Also der Elia hat Angst und läuft weg. In seiner Situation, verständlich, der wird verfolgt, muss um sein Leben bangen. Und dann wünscht er sich zu sterben und legt sich schlafen. Und erst als ein Engel kommt und ihn wieder aufweckt und ihn versorgt, dann kann es langsam wieder weitergehen. Wäre denn nicht gekommen, wäre Elia vielleicht unter dem Busch eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Anderes Beispiel von Müdigkeit sind die Jünger im Garten Gethsemane, Matthäus 26. Jesus steht kurz vor seinem Leiden, also kurz vor seinem Tod, und bittet die Jünger, wach zu bleiben und zu beten. Und dann lesen wir, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Und das passiert dann auch noch dreimal. Wir sehen in beiden Fällen, Menschen sind müde geworden und eingeschlafen, anstatt mit Gott zu sprechen, was in dem Moment ihre Aufgabe gewesen wäre. Den Jüngern passiert das, die 3 Jahre live mit Jesus unterwegs waren, und dem großen Prophet Elia passiert das. da werden wir uns aus diesem Problem nicht rausnehmen können. Und deswegen habe ich mir ein paar Fragen gestellt. Und ich nehme euch jetzt einfach mal so ein bisschen den Gedankengang mit, den ich so während der Predigtvorbereitung dann habe. Und stelle einfach ein paar Fragen, die ich an mich selbst gestellt habe. Vielleicht könnt ihr die euch auch stellen. Und zwar habe ich mich gefragt, schlafe ich eigentlich, wenn es darum geht, dass Menschen vom Herrn hören müssen? Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich penne da so ein bisschen. Aber dann frage ich mich, warum? Ist mir das gleichgültig, wenn andere in geistlicher Hinsicht in Lebensgefahr sind? Ist mir das eigentlich wirklich so egal? Da kommen dann so Sätze in meinen Kopf, jetzt passt es nicht, aber ich sehe den ja sowieso nochmal wieder. Oder denke mir, ja, Gott wird das schon irgendwie anders machen oder so. Das habe ich jetzt einfach gerade keine Lust drauf. Aber was zeigt es dann über mich? Also ich mache mir schon öfter Gedanken, wie ich Menschen in meinem Umfeld von Jesus erzählen kann. Und auf christlichen Veranstaltungen habe ich dann auch schon mal so gehört, jeder kann ja jetzt mal eine WhatsApp mit Jesus liebt dich an seine Freunde schicken, vielleicht passiert da irgendwas und da waren irgendwie alle danach ganz stolz, dass sie das gemacht haben. Oder ich habe Leute gehört, die irgendwie voller Stolz erzählt haben, dass sie jetzt einen Arbeitskollegen Jesus-Sticker auf den Schreibtisch gelegt haben oder jetzt einen Fisch am Auto tragen, drauf haben und endlich jeder sieht, dass sie Christ sind. Und das sind auch alles schöne Sachen. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Auch ein Jesus-Sticker kann Gott super gut benutzen, das glaube ich schon. Aber ich habe das mal verglichen mit Dingen, die ich sonst so erzähle und die mir Leute sonst so erzählen. Beispiel, wenn mich jemand über den Sport fragt, da bin ich direkt dabei, alles zu erzählen. Da schwärme ich davon. Wenn es um Essen geht, bin ich sofort dabei, voll im Gespräch. Leute kommen zu mir, erzählen mir von ihrem Urlaub, von ihrem neuen Auto und das ist sogar ohne, dass ich sie frage. Aber wenn es dann darum geht, von seiner ewigen Errettung zu sprechen, die Auswirkung auf mein ganzes Leben hat und von dem Herrn der Welt abhängt, also das ist doch 100.000-mal wichtiger als mein Urlaub. Aber die enthusiastische Erzählung von meinem Urlaub mal 100.000, die entspricht bei weitem nicht meiner Erzählung vom Herrn. Und ich will jetzt nicht anfangen, irgendwie tolle Tools zu verteilen, wie man das jetzt besser machen könnte. Das sind einfach nur meine Gedanken, die ich während der Vorbereitung so hatte und die habe ich runtergeschrieben. Vielleicht sind da Fragen bei, die ihr euch auch selber stellen könnt. Ich will einfach fragen, warum ist es so? Weiß nicht. Bin ich so wenig vom Herrn begeistert manchmal? Oder kriegen wir vielleicht auch zu oft gesagt, dass es so schwer ist, vom Herrn zu erzählen? Und dann irgendwann denken wir wirklich, ja, oder das ist so schwer, ich traue mich nicht mehr. Oder haben wir vielleicht, weiß nicht, noch nichts mit dem Herrn erlebt, wo wir sagen, das ist erzählenswert. Könnte auch sein. Oder bei euch allen läuft das super gut. Die ganze Welt weiß, wie ihr begeistert vom Herrn seid. Nur bei mir ist das irgendwie manchmal ein Problem. Ich weiß es auch nicht. Denkt aber darüber nach, weil die Müdigkeit zu verpennen, von Jesus zu erzählen, ist sehr gefährlich. Wir kommen wieder zurück zu Jona. Und zwar zu Vers 6. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Schon krass und auch ein bisschen sarkastisch, finde ich. Der heidnische Schiffskapitän muss jetzt zum Mann Gottes kommen, um ihn daran zu erinnern, dass er beten soll. Es wäre mir ein bisschen peinlich und es ist ein bisschen erschreckend. Also an dem Tag, wo meine nicht-christlichen Freunde mich wecken müssen, um zu sagen, Jonathan, fang mal lieber an zu beten, an dem Tag sollte ich mir schleunigst Gedanken machen. Wir hätten es vielleicht andersrum eigentlich erwartet. Der Prophet ruft die Schiffsleute dazu auf, zum Herrn zu beten. Aber nein, der Heide weckt den Propheten. Und ich hoffe sehr, dass wenn ich mal gefährlich müde bin, dass meine Gemeinde mich weckt und meine Geschwister im Glauben mich wecken. Und zwar rechtzeitig. Ich hoffe es sehr, dass das nicht irgendwann meine nicht-christlichen Freunde tun müssen. Die Frage ist dann halt nur, lasse ich mich dann noch wecken? Ja? Oder schlafe ich doch eigentlich ganz gemütlich? Jona steht jetzt immerhin auf und kommt an Deck. Aber sich sagen zu lassen, dass man gerade auf einem gefährlichen Weg ist, ist nicht einfach zuzulassen. Das verstehe ich auch. Und aufzustehen und sich wieder dem Herrn zu nähern, kann sehr mühsam sein. Aber es ist halt das einzig Wichtige. Lassen wir uns da aufwecken, ist die Frage. Im nächsten Vers sehen wir den nächsten Schritt, den Menschen gehen, wenn sie hilflos sind. Also wir haben eben im ersten Punkt gesehen. Sie laufen alle möglichen hinterher. Dann versuchen sie es irgendwie selber in die Hand zu nehmen. Und was machen Menschen, wenn sie merken, dass alles schief läuft? Habt ihr eine Idee? Sie suchen den Schuldigen. Ja, von der Politik bis zum kleinen Kind ist meistens immer der andere schuld. Das kennen wir. Und in unserem Rechtssystem wird immerhin nach Beweisen gesucht oder nach Zeugen. Die Crew von dem Schiff hatte da ein bisschen ihr eigenes System. Und zwar sprach da einer zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da haben sie ihren Schuldigen gefunden, tatsächlich sogar der Richtige. Scheint irgendwie bei denen funktioniert zu haben mit dem Losen, ich weiß auch nicht. Das Los fällt auf Jona. Gott hat die Situation hier in der Hand, das heißt, da funktioniert es auf jeden Fall mit dem Losen. Ich weiß nicht, was sie sonst für Erfahrungen damit gemacht haben. Ich bitte euch auch, das bitte nicht nachzumachen. Das könnte höchstwahrscheinlich in die Hose gehen. Ich bin auch ganz froh, dass unser Rechtssystem nicht auf Losen beruht. Dann hätten wir wahrscheinlich alle ein Problem. Aber diese kleine Truppe auf dem Boot, naja, die hat jetzt ihren Schuldigen irgendwie dadurch gefunden. Und jetzt stellen sie den auch zur Rede. Sie sprachen zu ihm, sage uns, um wessen Willen geht es uns so übel. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du? Von welchem Volk bist du? Da wird jetzt natürlich nachgefragt, was soll das Ganze hier eigentlich bedeuten? Wer bist du eigentlich? Was bist du für ein Typ? Und warum ist dieser Sturm gerade da wegen dir? Erklär uns das bitte. Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Den Satz musste ich nochmal lesen. Ich habe mir vorgestellt, wie die Matrosen da die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, haben gedacht, also nochmal, du glaubst an einen Gott, der die ganze Erde und das Meer geschaffen hat und versuchst vor ihm wegzulaufen auf dem Meer. Und da kommen wir jetzt zum dritten Punkt für heute, der bei Ungehorsam rauskommt, den wir bei Jona entdecken. Und zwar ein extrem schlechtes Zeugnis. Die Männer auf dem Schiff müssen wirklich gedacht haben, die spinnen komplett. Da kommt ein Fremder auf ihr Schiff und will mitfahren, dann legt er sich schlafen, hilft kein Stück mit. Und jetzt kommt raus, dass er der Schuldige sogar an dem Sturm ist, der sie bald alle umbringt. Und das, weil er vor dem Gott, der das Meer geschaffen hat, auf dem Meer fliehen will. Diese Männer, die müssen wirklich gedacht haben, was hat dieser Gott für unfähige Mitarbeiter? Was ist das für ein Gott? Und dazu kommt dann noch, dass Jona in diesem Moment eigentlich deutlich gezeigt hat, ich habe zwar meinen Gott und ich bin sogar sein Prophet, aber mir ist gerade völlig egal, was passiert und ich habe gar keinen Bock, mit ihm zu reden. Was denken sich die Männer auf diesem Schiff, was das für ein Gott sein muss, wenn sogar sein Prophet sich so verhält? Also nicht falsch verstehen, Gott sitzt jetzt nicht da und denkt, ach Mist, jetzt hat Jona mein ganzes Bild zerstört. Er ist nicht darauf angewiesen. Aber man sieht die Auswirkungen davon, dass Jona vor Gott wegläuft. Er verhält sich unter aller Sau und hat ein extrem schlechtes Zeugnis, gibt ein extrem schlechtes Zeugnis ab. Vielleicht gibt es eine Situation, in der ihr es noch besser verstehen könnt. Stellt euch vor, eine Mutter mit Kind im Einkaufsladen. Das Kind fängt an zu schreien, Sachen aus dem Regal zu ziehen, rumzuschmeißen. Das kann so eine gute Mutter sein, wie sie will. Die kann ihr Kind so gut erzogen haben, wie sie will. In dem Moment denkt jeder in diesem Laden, wer hat diese Göre erzogen? Und die Mutter wird sich ein paar seltsamen Blicken stellen müssen. Und nochmal, also wie gesagt, Gott ist nicht angewiesen auf mein Zeugnis von ihm. So. Das sehen wir auch ganz deutlich im dritten Teil von der Jona-Reihe. Seid gespannt drauf. Aber wir sollten uns halt trotzdem Gedanken machen über das Zeugnis, was wir abgeben. Weil es ist ein Zeugnis über unseren Herrn. Ja? Eigentlich will ich da ein gutes Zeugnis abgeben. Die Lösung ist dann nur nicht, 100.000 Sachen irgendwie zu verändern, um irgendwie zu zeigen, ich gebe so ein gutes Bild ab wie möglich, sondern wir sollen genau danach fragen, was bei Jona das Problem war. Jonas Problem war die Gottesferne, dass er weggelaufen ist. Das war sein Problem und daraus folgt dann dieses schlechte Zeugnis. Ja, Das heißt, wenn uns irgendwie sowas auffällt bei uns, müssen wir uns als allererstes fragen, wie komme ich wieder näher an meinen Herrn? Und wir enden, wo wir angefangen haben. Die Seeleute haben Angst und sind hilflos. Und da haben wir noch die nächsten beiden Verse, 10 und 11, ja, 10 und den Anfang von 11. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir mit dir tun? Völlig hilflos, diese Männer. Die kennen Gott noch nicht. Aber Gott hat immer noch seine Hand im Spiel. Und was diese Männer tun sollen und was Gott weiter mit diesen Männern tut, das wird der Inhalt von Teil 3. Das Fazit von heute, einfach diese drei Dinge, die wir in diesen Versen sehen können, was für Konsequenzen daraus folgen, wenn Menschen fern von Gott sind. Fern von Gott im Sinne von den Schiffsleuten, die Gott gar nicht kannten, die als Heiden bekannt waren. Fürchterliche Angst und Hilflosigkeit. Wissen nicht, wohin mit sich. Das folgt daraus, wenn man fern von Gott ist. In so einer Situation weiß man einfach nicht mehr, wohin. Dann rennt man irgendwas nach und wenn das nicht funktioniert, versucht man selber auf die Reihe zu kriegen. Und auch das, kann ich euch sagen, wird am Ende nicht funktionieren. Dann sehen wir bei Jona, der vor dem Herrn weggelaufen ist, es geht immer weiter bergab. Und das nicht nur körperlich, sondern auch geistlich sehen wir, dass er in eine Müdigkeit kommt, die sehr gefährlich ist. Der ist müde seines Lebens und der ist müde, anderen Menschen vom Herrn zu erzählen. Und was wir bei Jona dann eben sehen ist, was folgt daraus, wenn ich fern von Gott bin? Ich gebe mir extrem schlechtes Zeugnis über meinen Herrn ab, der eigentlich alles für mich getan hat. Und wenn einer dieser drei Punkte, wenn ihr den bei euch selbst oder vielleicht auch bei anderen entdeckt, dann erinnert euch gegenseitig dran. Manchmal merkt man es selber gar nicht, aber genau dafür sind wir eigentlich eine Gemeinde, dass wir uns daran erinnern und ab und zu mal aufwecken, wenn einer droht einzudösen. Ich will noch beten. Gott, wir sehen bei Jona, er entfernt sich immer weiter von dir und gibt dabei ein schlechtes Zeugnis ab. Das tun wir auch, das weiß ich, das wird uns auch passieren und ja, ich muss dir sagen, es tut mir leid, wenn das bei mir passiert und ich bitte dich, dass du an mir dran bleibst und dass du meine Geschwister immer wieder dahin führst, mich aufzuwecken und dass wir das gegenseitig beieinander tun. Gott, ich bitte dich, dass wir an Jona uns diese eine Sache merken, dass das Wichtigste, wenn wir merken, es läuft irgendwas schief, dass das Wichtigste ist, dass wir erstmal wieder zu dir zurückkommen und dann sehen, wie du uns wieder zum Positiven veränderst. Ich bitte dich, dass das bei uns ankommt und ja, danke dir für alles, was du heute in diesem Gottesdienst getan hast. Amen.